brauchst du mehr Licht ausgeben.
Ich glaube, das geht. Eher, sag ich mal, bessere Augen, aber das habe ich. Also, nach dem Herrn mal muss ich ja sagen, hätte ich doch heute Morgen die Predigt ausfallen lassen können. Gestern Abend ging es mir so schlecht und dachte erst, ja, aber dann habe ich mich dann doch hierher bemüht, aber nachdem jetzt wir das Herrn mal gehört haben, hätte ich gesagt, hätten wir die Predigt sparen können. Schauen wir mal. Ja, es ist ein bisschen schwierig mit dieser Predigt, weil, wie ich glaube, sie ein Problem enthält, nämlich, dass ich eigentlich nach etwas zum Gegenstand habe, was keiner kennt. Und aber andererseits sage ich einmal, wenn ich das weglasse, dann fehlt etwas. Aber ich will es mal versuchen. Vielleicht seid ihr mir gnädig, bin nicht der Meister der Rede, aber möglicherweise versteht man doch, was ich sagen wollte. In Matthäus 5, im 7. Kapitel, lesen wir das Gleichnis oder sagen wir mal, die Ausführung Jesus hinsichtlich seine Worte halten oder nicht halten. Es geht da um das Haus, was auf Felsen gegründet ist oder auf Sand gegründet ist. Und je nachdem, wie das Haus dann gebaut worden ist, bricht es, wenn der Sturm kommt, zusammen oder hält den Naturgewalten stand. Und das Interessante ist an dieser Stelle, er sagt nicht, wenn der Sturm losbricht, sondern er geht davon aus, der Sturm bricht los und das Haus hält entweder stand oder fällt zusammen. Und so bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass wir uns damit rüsten müssen, tatsächlich den Sturm des Lebens zu erleben. Es ist vielleicht so, dass der ein oder andere mehr davon abkommt, aber es wird einmal darauf zukommen. Und dann ist es eine existenzielle Frage, ob mein Haus standhält, ob dein Haus standhält oder zusammenfällt. Und ich habe diesen Gedanken aufgegriffen und darüber möchte ich Gedanken machen. Und ich möchte eine Lösung sozusagen zeigen, wie das Haus standhalten kann. Und ich nehme einmal das Ergebnis vorweg, nämlich eine Idee ist es oder eine Erkenntnis ist es, in der Nähe Jesus zu bleiben, ihn zu verstehen, zu begreifen und mit ihm zusammen den Weg zu gehen. Seine Nähe wird dann helfen, dem Sturm standzuhalten. Und wie das zusammen ist, das wird nachfolgend erklärt werden in der Predigt, wie da Zusammenhänge sind. Mein Sturm begann letztes Jahr, und es zeichnete sich überhaupt nicht ab als solcher. Ein Routineeingriff sollte bei mir gemacht werden. Die Vertikel im Darm sollten entfernt werden. Und wie man mir gesagt hatte, Standardeingriff. Nichts weiter los, geht man hin. Nach 3 Tagen möglicherweise wird man schon wieder entlassen. Mit dieser Einstellung bin ich hingegangen. Das war meine Erwartungshaltung. Doch es ist leider anders gekommen. Überraschend stellten sich schwere Blutungen, ein hämorrhagischer Schock folgte dem Ganzen und ich landete im Koma. Und wie man mir erzählte, stand es um mich nicht sehr gut. Das Resultat davon ist, dass ich eine ganze Woche Gedächtnislücke habe bisher. Ich erinnere mich von Sonntag bis Freitag an nichts, was sich in dieser Zeit ereignet hat. Es gibt nur zwei Erinnerungen, die ich habe. Zwei, nämlich die eine, dass ich den Hauch des Todes gespürt hatte. Ich habe nie in meinem Leben dieses Gefühl vorher gekannt. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist nicht, dass man Schmerzen hätte. Es ist irgendetwas anderes, so als wenn man keine Luft kriegt und erstickt. Aber es ist ein anderes Gefühl. Es ist das Gefühl, was man nur als das reine Schlechtgehen bezeichnen kann. Ich hatte gerechnet, so wie das ist, ungefähr noch eine Woche das aushalten zu müssen, dunkel. Ich hatte irgendwie mich verrechnet und bin so auf 20.000 oder 70.000 Sekunden gekommen. Daran erinnere ich mich noch komischerweise. Es sind ja viel mehr. Aber jede einzelne Sekunde, hätte ich gedacht, kann ich nicht ertragen. Hinzu kam dieser schreckliche Durst, den ich hatte. Als wenn in meinem Mund die Wüste Gobi wäre, die Schleimhaute waren wie Leder. Ich habe mich nach Tropfen Wasser gesehnt und es war ein unerträglicher Zustand. Und ich habe mich gefragt, Gott, warum bringst du mich in dieser Situation? Ist es wirklich noch deine Liebe da oder übst du jetzt Gericht an mir? Auch das ist ein Gedanke, komischerweise, woran ich mich erinnern kann. Wenn alles sonst 5 Tage fehlen, diese Gedanken sind mir noch gegenwärtig. Warum ist das so? Wie stehst du zu mir? Wenn jetzt das Ende kommt, was habe ich dann für eine Erwartung? Wenn viele Menschen fragen, wie es ist, wenn man an der Schwelle zum Tode steht, ist es manchmal wohl so, dass man tatsächlich noch Gedanken hat. Die sind vielleicht nicht mehr klar, aber die Situation ist, ich kann in diesem Augenblick fast nichts mehr verändern. Was man also tun sollte, sollte man vorher tun, solange man Zeit hat. Wenn der Sturm kommt, kann man kein neues Fundament mehr legen. Es muss vorher geschehen. Der zweite Gedanke, den ich hatte, ist, ich sah einen Kometen am Himmel. Und ich kannte das aus der Zeit meiner Kinder, als sie klein war. Da war der Hale-Bopp-Komet da, den konnte man mit bloßem Auge sehen. Dieser war anders, er war hat den ganzen Himmel ausgefüllt, im Regenbogen, herrlich und wunderbar anzusehen. Und ich wusste sofort, woher das kam. Das war eine Szene aus einem Film, den ich Wochen oder Monate vorher gesehen hatte. Ein japanischer Zeichentrickfilm, der heißt Your Name. Hier steht ein Punkt, eigentlich ist es vom Inhalt her ein Fragezeichen. Wie heißt du? Und dieser Komet, das war eben halt das Problem. Wenn ich darauf jetzt eingehe, den kennt wohl keiner, den Film. Er lief zwar letzte Woche, aber ich vermute mal, keiner hat ihn gesehen. So, und ich habe mich gefragt, warum habe ich alles andere vergessen in dieser Zeit, bis auf diese 2 Punkte? Und ich habe mich gefragt, wollte Gott vielleicht da etwas mir sagen, für mich oder für die Gemeinde? Und ich wusste es nicht und war daher in Zweifel, ob ich darüber etwas sagen sollte. Ich bin das Risiko eingegangen, jetzt sage ich einmal, mich auf Glatteis zu bewegen und habe tatsächlich mich darauf eingelassen. Der Film ist ein schräger Film. um es mal so zu sagen. Er handelt von Mitsuha, eine junge japanische Teenagerin, und von Taki, der hunderte Kilometer weit in Tokio lebt. Sie lebt auf einem japanischen Dorf. Und nun passiert etwas ganz Merkwürdiges, dass in einem Traum sie ihre Körper tauschen. Und einen Tag lang erlebt der andere das Leben des anderen. Das heißt, Mitsuha ist plötzlich in dem Körper von Taki und umgekehrt. Das gibt natürlich gewisse Komplikationen. Und plötzlich reißt, wo sie sich so angefangen haben, sag ich einmal, sich füreinander zu interessieren, die Verbindung ab. Und Taki weiß nicht warum. Er forscht aber nach und stellt fest, dass Mitsuha tot ist. Und zwar der Komet, den sie am Himmel gesehen haben, ist zerbrochen. Ein Stück ist auf das Dorf gefallen, wo Mitsuha lebte, und hat ein Drittel des Dorfes getötet. Mit dieser Situation konnte Taki nicht umgehen, intervenierte und stellte noch einmal, ein letztes Mal sozusagen, den Kontakt zu Mitsuha her, warnte sie, und sie konnte so die Zukunft für sich verändern und für das Dorf, indem sie sie gewarnt hat. Und ja, und dann kommen noch ein paar persönliche Dinge zwischen den beiden, sind nicht interessant. Warum aber erzähle ich diese Geschichte? Als ich mich auf diese Predigt dann vorbereitet hatte und mich gefragt hatte, wenn das von Gott kommt, warum überhaupt ist das Gegenstand, was will er damit sagen, bin ich darauf gekommen, dass ich darin viele Dinge wiedererkannt habe, die ich aus der Bibel her als Wahrheit erkannt habe, die auch die Autoren des Films so etwas im Auge gehabt haben. Weiß ich nicht, glaube ich auch nicht, weil das meistens in Japan Buddhisten sind. Für mich aber hat es einen Erkennungswert gehabt. Und vielleicht ist das etwas, was für uns hilfreich ist. Eine Stelle, die ich in diesem Zusammenhang wichtig fand, findet sich im Hebräerbrief. Und da lesen wir von Jesus: Da nun die Kinder, also wir Menschen, Anteil an Fleisch und Blut bekommen haben, hat auch er in ähnlicher Weise daran teilgehabt, damit er durch den Tod den zunichte machte, der Macht über den Tod, heißt, das heißt den Teufel. Wenig später lesen wir: Und deshalb musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer, hoher Priester in Dienst vor Gott. Jesus also war im Himmel und er also hat etwas, was schon Fritz heute im Herrn mal gesagt hatte, etwas getan. Er ist nicht in dieser himmlischen Größe geblieben, sondern hat sich mit den Menschen identifiziert und gleich gemacht. Die Idee ist, er würde für uns Menschen sterben, aber mehr noch, dadurch, dass er Anteil genommen hat an unserem Leben, hat er die Lebenssituation, in der wir stehen, hautnah miterlebt. Das, was wir erleben, ist ihm damit nicht mehr fremd. Er kennt um all die Sorgen, die wir haben. Er weiß, was Schmerzen sind. Er weiß, was Herausforderungen sind. Und ist auf dieser Weise ein hoher Priester geworden, der Anteil haben konnte. Wenn jetzt Taki in den Film und Mitsuha die Körper getauscht haben, Dann hat der eine plötzlich Lebenssituationen kennengelernt, die er nicht wusste. Und ich stelle mir vor, dass wenn das tatsächlich passierte, das wäre teilweise auch ziemlich peinlich. Die Peinlichkeiten unseres Lebens hat Jesus kennengelernt. Die Schwächen, die wir haben, sind ihm nicht fern. Er aber hat widerstanden und ist damit in der Lage, uns zu helfen, als jemand, der uns nicht mehr fern ist, wie ein hoher Priester, ganz abstrakt, sondern wie jemand, der nahe ist und diese Nähe eben halt dazu führt, uns in unserer Situation helfen zu können. Dieser Gedanke, den werde ich weiter verfolgen. Im Predigttext haben wir nun eine Stelle im dritten Kapitel gelesen. Ich zitiere nochmal Vers 3 und 4 aus dem Kolosserbrief, drittes Kapitel. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Eine Folge davon also, dass Jesus uns kennengelernt hat und dass Jesus als hoher Priester eingetreten ist und ein vollkommenes Opfer gebracht hat, ist, dass wir gestorben sind, dass wir also Neuanfang in unserem Leben machen konnten. Und nun kommt etwas, dass euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Und ich habe mich gefragt, können wir das wirklich begreifen, was das heißt? Unser Leben, was wir jetzt führen, ist sozusagen in Christus wie in einer Schatztruhe in Gott verborgen. Und jetzt kommt noch der Vers 4 dazu, den ich bemerkenswert fand, als ich darüber nachdachte. Wenn Christus unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Das, was wir also geistlich sind, ist jetzt nicht sichtbar, aber es wird offenbar werden und es wird erfüllt sein mit der Herrlichkeit, die etwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun hat. Ein großer, wunderbarer Schatz, der uns sozusagen gegeben ist, der uns verheißen ist und der uns jetzt auch, soll ich sagen, einmal Hilfe und Kraft geben soll. Einer der bemerkenden Stellen, wie ich finde, ist etwas, was Paulus geschrieben hat und die Beziehung zwischen Christus und uns und der Gemeinde zu vergleichen. Wir beschäftigen uns ja nun, wie ich aus dem Predigtankündigung gelesen habe, mit dem Epheserbrief. Eigentlich ist das nicht mein Kapitel, aber ich nehme mal trotzdem daraus etwas hervor. Im 5. Kapitel, Vers 32, schreibt Paulus, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Kirche. Und wenn wir davor lesen, die Verse, da geht es darum, um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Die beiden sind eine Einheit, beschreibt er es. Und diese Einheit, die eine Ehe beschreibt, ein Zusammenleben beschreibt, wendet er an, geistlich, auf die Beziehung zwischen Christus und der Gemeinde. Was heißt das, wenn ich eine Ehe führe, eine Beziehung führe? Dann weiß ich viel, viel mehr von meiner Frau, als andere Menschen es von ihr wissen. Und sie weiß sehr viel mehr Dinge über mich, als andere es wissen. Wir wissen viel mehr von Christus, als es Menschen normalerweise wissen können. Es gibt nämlich etwas darüber hinaus. Es ist die Lebenserfahrung mit dem anderen, die eine Ehe auszeichnet. Und diese kann sozusagen positiv und negativ sein. Aber die Lebenserfahrung, die wir mit Christus machen, wenn wir unser Leben mit ihm führen, ist ein tieferes Verständnis, was wir dann mit ihm gewinnen. Das wird sogar noch, sag ich einmal, getoppt. Eine Stelle, merkwürdigerweise, die scheinbar gar nichts damit zu tun hat, ist doch sehr aufschlussreich. Es geht um Unzucht an dieser Stelle, wenn wir den 1. Korinther im 6. Kapitel lesen. Und da geht es darum, dass Paulus schreibt, wer also mit einer Prostituierten Umgang hat, der versündigt sich an Christus. Aber interessant ist, was er jetzt sagt. Oder wisst ihr nicht, schreibt er dort, dass wer einer Dirne anhängt, ein Leib mit ihr ist, also eine Einheit tatsächlich bildet. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Leib sein. Wer aber dem Herrn anhängt, nun, ist ein Geist mit ihm. Können wir uns diese Aussage wirklich zu Herzen nehmen, begreifen, was das heißt, ein Geist mit ihm sein? Den Geist Gottes, den er gegeben hat, den teilen wir. Und das ist Ausdruck der tiefen Verbundenheit, die wir mit dem Herrn gewinnen sollen, die uns eigentlich auszeichnen soll. Das ist, finde ich, eine ungeheure Aussage. Und dann wird auch klar, inwiefern damit es einen Schutz bildet für unser Leben. Im Römerbrief finden wir im 12. Kapitel eine Mahnung Paulus. Und dort heißt es im 2. Vers des 12. Kapitels: Und richtet euch nicht nach dieser Welt, sondern wandelt euch um durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr zu prüfen vermögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wenn wir ein Geist mit Jesus sind, also eine Verbundenheit im Geist mit ihm haben, dann ist das selbstverständlich, dass das auf unser Denken und damit auf unser Handeln Rückschlüsse zieht. Und ich glaube, das große Problem, warum Anfechtungen wirklich zu großen existenziellen Anfechtungen führen, ist eine Entfremdung, die wir im Laufe der Zeit mit Gott und Jesus haben können. Das ist meine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Wenn die Versuchung groß ist, wenn sie frisst, dann geht sie tief und führt dazu, dass das eine Gefahr wird. Und davor können wir uns schützen, wenn wir die Nähe Jesu suchen. So verstehe ich diese Texte. Komme ich jetzt zu dem letzten Teil, nämlich was diese Nähe zu Jesus bedeutet. Wir lesen im Vers vorher: Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Was heißt das? Wenn ich darüber nachgedacht habe, habe ich mir das so vorgestellt. Wenn Christus etwas, ich sage mal, Anja sagen will, dann spricht er es mit dem Mund auf. Und dann gibt es irgendjemanden, der dann zum Mund Christi wird und es Anja sagt. Wenn Anja mir etwas tun soll, dann wird Anja zur Hand werden und damit das, was Jesus getan haben will, ausführen. So sind wir Glieder am Leibe Christi, wir Menschen, um damit Jesu sozusagen als lebendigen Herrn in dieser Welt zu zeigen. Er zeigt sich heute nicht mehr persönlich, so wie zur Zeit der Apostel davor, sondern er zeigt sich durch uns, indem er durch uns lebt und handelt. Und jeder Einzelne von uns ist sozusagen ein Teil dessen, was er getan haben möchte. Und dann wird auch wahr, was Paulus den Gemeinden in Galatien schreibt. Dort: meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist das nämlich, was dann passiert. Dann wird Christus in uns zu einem Wesen, welches er durch uns nach außen wirkt. Und dann können die Menschen erkennen, wer Christus ist, was er möchte, wie er handeln will, was seine Ziele sind. Und zum Schluss ein Vers, der letztlich das, wie ich meine, noch einmal unterstreicht. In der Apostelgeschichte schreibt Petrus im 4. Kapitel Vers 12, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel für die Menschen gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Den Vers kennen wir alle. Und ich fand ihn bemerkenswert. Der Name, durch den wir gerettet werden sollen, ist mir durch den Kopf gegangen, dieser Vers. Und ich hatte ja eine Idee, um das klar zu machen. Mein Chef hieß Udo. Wenn ich jetzt also ein Problem habe, hätte ich sagen können, ich habe ein Problem, das muss ich mit meinem Chef besprechen. Hören wir mal an, wie das klingt. Eine Institution, wenn ich ein Problem habe, gehe ich zu dem Herrn oder zu dem allmächtigen Gott. Ich könnte aber auch sagen, mit diesem Problem gehe ich zu Udo. Klingt das nicht ganz anders? Er ist zwar mein Chef, aber es drückt aus, dass er nicht nur Chef ist, sondern mir nahesteht. Und so ist Christus uns allen nahe. Und das soll uns Mut machen, auch wenn es manchmal schwer ist.